Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, die Epistel für den heutigen Sonntag aus 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 15a. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, obwohl besonders in Städten die Menschen oft in großen Häusern zusammen leben und wohnen, ist es doch gerade in Städten oft so, dass man kaum etwas mitbekommt von dem Nachbarn. Man merkt nicht, wenn er in Not geraten ist, man kennt seine Sorgen nicht. Aber ist das wirklich nur in Städten und in großen Wohnhäusern so? Finden wir das Problem nicht überall, wo Menschen nur noch nebenher wohnen, statt miteinander zu leben? Mit der heutigen Epistel legt Gott durch den Apostel Petrus den Finger genau in diese Wunde, in diesen wunden Punkt. Bedenken wir sie deshalb heute am Beispiel einer Wohngemeinschaft und hören von der Wohngemeinschaft der Christen. Was macht sie aus? Und wie wird sie erhalten? Was macht die Wohngemeinschaft von Christen aus? Wenn wir von Wohngemeinschaft, abgekürzt WG, reden, dann denken wir zuerst daran, dass da Menschen zusammen in einer Wohnung leben, die sonst nichts miteinander zu tun haben, außer vielleicht, dass sie zusammen studieren. Das trifft ja nun für uns als Gemeinde eher weniger zu, es sei denn, man gehört zur selben Familie. Dann lebt man vielleicht zusammen unter einem Dach, aber ansonsten bilden wir doch keine wirkliche Wohngemeinschaft. Der Apostel Petrus, der nennt uns aber 5 Kennzeichen dieser christlichen Wohngemeinschaft, die wir jetzt der Reihe nach bedenken und dabei prüfend uns fragen wollen, wie stehen wir eigentlich dazu oder wie wenden wir diese an? Da heißt es zuerst, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Gleichgesinnte, die finden wir an vielen Punkten in der Gesellschaft. Da ist zum Beispiel eine Gruppe von jungen Müttern, die gemeinsam mit ihren Kleinen zur Krabbelgruppe gehen. Sie tun das, weil sie ähnliche Freuden, aber auch ähnliche Probleme haben. Sie möchten das Beste für ihre Kinder tun und sie wollen sich gegenseitig austauschen und unterstützen und helfen. Eine andere Gruppe von Gleichgesinnten sind vielleicht die Klimaschützer. Sie haben dasselbe Interesse. Sie möchten gern, dass die Anliegen des Klimaschutzes ernsthaft bedacht und umgesetzt werden. Petrus redet davon, dass wir als Christen gleichgesinnt sein sollen. Aber was verbindet uns? Gleiche Hobbys? Mitunter. Gleiche Interessen? Im Blick aufs Geistliche, ja. Im Blick auf das Leben hier, nicht unbedingt. Was macht uns also zu Gleichgesinnten, obwohl wir uns doch in vielen Bereichen des Lebens so sehr unterscheiden? Nun, das Wort Gesinnung zeigt uns schon, es geht um die innere Einstellung, um die innere Haltung. Uns eint mehr als die äußere Zugehörigkeit zu einer Gemeinde und Kirche. Vielmehr sind wir Glied dieser Gemeinde und Kirche, weil wir in unserem Herzen denselben Glauben haben. Das ist die Ursache. Wir glauben nämlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns Mensch geworden ist, um für uns mit seinem Leben die Schuld zu bezahlen, die wir tagtäglich in unserem Leben anhäufen durch unseren Ungehorsam. Wir vertrauen zu Recht darauf, dass wir um der Bezahlung Jesu Christi willen vor Gott bestehen können. Und wir haben die gewisse Hoffnung, dass uns Gott mit dem Glauben zugleich das ewige Leben in seiner Herrlichkeit geschenkt hat. Dieser Glaube, dieses Vertrauen eint uns. Es ist der gemeinsame Nenner. Und dieser Glaube, der ist nun nicht ein Produkt unseres Denkens und unserer Leistungen. Nein, dieser Glaube hat denselben Ursprung oder besser Urheber. Der Heilige Geist richtet unseren Sinn aus allein auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus. Und darum tragen wir auch dessen Ehrennamen und nennen uns Christen. Wer aber die gleiche innere Einstellung hat, der leidet auch von Herzen mit, wenn der andere ein Problem hat. Und da kommen wir zu dem zweiten. Petrus sagt, endlich aber seid allesamt mitleidig. An Jesus Christus, der nicht nur mit dem himmlischen Vater eines Wesens ist, sondern auch mit dem Heiligen Geist, können wir sehen, wie sich dieses Mitleiden äußert. Bei der Speisung der 5000, wie sie uns Gott durch den Evangelisten Markus etwa niederschreiben ließ, lesen wir. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Jesus jammerte der verlorene Zustand der Menschen, die dort um ihn waren. Er wusste ja, wo ihr Weg hinführt. Er sah, dass sie geradewegs ins Verderben laufen. Und das rührte ihn am Herzen. Das ließ ihn mit ihnen leiden, führte dazu, dass er sehr traurig wurde. Mitleid haben heißt also, die Not des anderen so ansehen, als wäre es die eigene Not. Als würde es einen wirklich selber betreffen. In der Wohngemeinschaft der Christen ist es so, wie der Apostel Paulus an die Korinther schreibt. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Der Heilige Geist hat uns zu so einer innigen Gemeinschaft verbunden, dass wir nicht nur mit der Not des anderen mitleiden, sondern dass wir auch uns mitfreuen, wenn es dem anderen gut geht. Das kommt daher, dass wir durch den Glauben an den einen heiligen, himmlischen Vater untereinander Glaubensgeschwister sind. Und deshalb mahnt uns Petrus als drittes, endlich aber seid untereinander brüderlich. Gerade die brüderliche Liebe ist ein Kennzeichen des Glaubens, wie Jesus selbst sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und in seinem ersten Brief lässt Gott Johannes schreiben, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wir bilden eine große Gottesfamilie, weil wir denselben Vater im Himmel haben. Und es ist wie bei einer Familie. Wir konnten nichts dazu beitragen, dass wir diese Eltern haben, die wir haben. Und wir können nichts dazu tun, dass wir die Geschwister haben, die wir haben. Aber wir bilden eine Familie, ausgehend von von den Eltern. Und unsere Eltern in der Gemeinschaft der Gläubigen sind eben der dreieinige Gott. Da wir Glaubensgeschwister sind, mahnt uns Petrus weiter, seid barmherzig. Mancher heuchelt Anteilnahme nur vor. Das kann man bei Beerdigung beobachten. Was wirklich barmherzig sein bedeutet, das finden wir in einer Geschichte wieder zur Zeit des Königs Salomos. Da wird uns berichtet, dass zwei Frauen zusammenleben, nicht als Paar, sondern zusammen mit ihren Männern dort eine Wohngemeinschaft bilden. Die erste bekam ein Kind und kurz darauf auch die zweite. Allerdings starb ein Kind. Und die Mutter des toten Kindes, die wollte nicht auf das Kind verzichten, also nahm sie noch in derselben Nacht das Kind der anderen Frau und tauschte die Kinder also aus. So dass am Morgen die Mutter des eigentlich lebenden Kindes ein totes Kind vorfand. Sie erkannte den Schwindel, aber was sollte sie tun? Und so gingen beide mit dem Kind zu dem Richter, der zu der Zeit auch König war, nämlich Salomo. Und Salomo fällte in seiner Weisheit ein Urteil. Er sagte, gut, wenn nur noch ein Kind übrig ist, dann lass uns das zerteilen, damit jeder einen Teil hat. Das klingt grausam und brutal, aber was Salomo damit bezwecken wollte, war die Tatsache, dass er herausbekommen wollte, wer die wahre Mutter ist. Und die wahre Mutter, die zeigt sich eben daran, dass sie an dem Leid des Kindes, denn wenn das Kind zerteilt worden wäre, wäre es getötet worden, gelitten hätte. Und deshalb zeigt sich die wahre Mutter dadurch, dass sie sagt, nein, gib ihr das Kind. Das war wirkliche Anteilnahme. Sie hat das Kind, lieber auf das Kind verzichtet, als dass sie dessen Tod in Kauf genommen hätte. Genauso hat unser himmlischer Vater gehandelt. Er hat lieber den Tod seines eigenen geliebten Sohnes in Kauf genommen, als dass auch nur einer von uns ewig verloren gehen sollte. So handelt Gott an dir und an mir. Und das stellt uns zusammen und eint uns. Wahre Barmherzigkeit geht einher mit der letzten Eigenschaft, die uns Gott durch Petrus mitteilen lässt. Seid demütig. Über diese Eigenschaft haben wir schon ganz oft gesprochen, auch in Predigten. Aber das ist gerade auch in unserer Zeit immer wieder wichtig. Warum? Nun, heute lernen schon Kinder, sich bei Zeiten durchzusetzen. Sie sollen sich nicht alles gefallen lassen. Sie müssen Sieger sein. Sie müssen sich groß darstellen. Sie sollen nicht zu allem Ja und Amen sagen und klein beigeben. Demut beschreibt aber genau das ganze Gegenteil davon. Es passt also nicht in unsere Zeit, die sich so weit von Gott entfernt hat. In dem Wort Demut steckt das Wort Mut. Und es erfordert Mut, gegen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen und entgegen der allgemeingültigen Meinung zu sagen, nein, ich halte es so, wie es mein Herr lieber Christus will. Ich nehme mich zurück. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Einstellung, es geht nicht darum, dass ich gewinne, dass ich die Oberhand oder den Einfluss gewinne, sondern mein Herr Christus, der soll geehrt und gelobt werden in allem, was ich denke, was ich rede, was ich tue. Das ist die Einstellung, die wir als Christen haben sollen, die wir doch den Ehrennamen unseres Heilandes tragen. Wahre Demut besteht also darin, sich auch in der Gemeinde unter- und einzuordnen, einander zu dienen, um Christus zu ehren. Nun wissen wir, worum es in der Wohngemeinschaft der Christen geht, was sie ausmacht, was sie kennzeichnet. Aber wie wird sie denn nun erhalten? Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn wir sagen, ja, lasst uns das alles umsetzen, dann passt das. Aber wir sollten alle wahrscheinlich gemerkt haben, bei dem, was wir gerade besprochen haben, wie schwer es uns fällt, gleichgesinnt zu sein, mitleidend, brüderlich, barmherzig und demütig. Wenn wir das tun würden, wäre die Gemeinschaft erhalten, ja. Aber gerade weil wir es nicht schaffen, ist diese Gemeinschaft immer wieder in Gefahr. Der alte Mensch in uns ist eben nicht so eingestellt, wie es Gott uns durch Petrus schreiben lässt. Es geht uns eben doch leider allzu oft weniger um den anderen als um uns selbst. Wir denken an unser eigenes Wohlergehen und vergessen dabei das Wohlergehen des Bruders und der Schwester im Glauben. Und diese ichsüchtige innere Einstellung bildet die größte Gefahr für die Wohngemeinschaft der Christen. Dabei verlieren wir eben den anderen und damit auch die Gemeinschaft aus dem Blick. Wir verlieren aber am letzten Ende auch den aus dem Blick, der uns zusammengestellt hat und der uns eint, Gott selbst. Petrus zeigt uns darum ganz anschaulich und nachvollziehbar, wie wir es schaffen können, diese Einigkeit, diese Wohngemeinschaft zu erhalten. Gott lässt ihn schreiben: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Warum kommt in uns der alte Mensch so oft wieder zum Tragen? Warum gewinnt er so oft in uns die Oberhand? Vielleicht, weil uns der andere geärgert oder schlecht gemacht hat, weil er schlecht über oder mit uns geredet hat, weil er scheinbar oder wirklich nicht gut mit uns meint. Wir legen alles, was der andere tut oder was er sagt, dann nicht im Sinne des achten Gebots aus, sondern denken viel zu schnell: Der andere meint es niemals gut, der ist vollkommen falsch, dem kannst du nicht trauen. Wir fühlen uns im Recht, wenn wir dem anderen nicht brüderlich, nicht mitleidend begegnen. Wir meinen, es sei richtig, wenn es dem anderen gerade nicht gut geht, das hat er wohl verdient. Möglicherweise gönnen wir ihm dieses Leid, statt uns seiner Not zu erbarmen, weil wir vielleicht unter ihm gelitten haben, was schlimm ist und was den anderen zum Nachdenken anregen sollte und zum Abschaffen und Ablegen dieser Gedanken. Doch solches Denken, wie wir als Reaktion vielleicht zeigen, das zerstört die Wohngemeinschaft. Die Wohngemeinschaft einer Gemeinde und Kirche, die uns doch nicht unser Wollen, sondern Gottes Geist versetzt hat. Wie kann die Wohngemeinschaft dagegen wirklich erhalten werden, statt zerstört? Indem wir uns untereinander segnen, sagt Petrus. Das heißt nun nicht, dass wir überall umhergehen sollen und immer die Hände auflegen sollen und sagen: Der Herr segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich. Das kann zur Farce werden. Das kann zur hohlen Floskel werden. Es geht nicht darum, das immer zu sagen. Es geht vielmehr um die innere Einstellung und um das Denken. Indem wir uns nicht allein über den uns von Gott geschenkten Segen freuen, denn wir sind als Geschenk Erben des ewigen Lebens, sondern indem wir diesen Segen auch gerne mit dem anderen teilen, es dem anderen wünschen, dass er auch in diese Gemeinschaft gehört und dass er auch diesen Segen erbt und wie wir mit Gott versöhnt ist und darum auch ewig mit ihm zusammen leben kann. Wie oft hätte Gott uns allein in der letzten Woche enterben müssen, wenn es nach unserem Verhalten, nach unserem Denken oder nach unserem Reden gegangen wäre. Wie oft hätte er sagen müssen: So, Testament zerrissen, das war's. Du bekommst die ewige Seligkeit nicht mehr, weil wir eben dieses und jenes nicht getan haben, wozu uns Gott doch ermahnt und ermuntert. Wenn wir meinen, den Segen der Vergebung und des ewigen Lebens verdient zu haben, dann sind wir vollkommen falsch. Wir haben es nicht verdient, aber Gott will es uns aus Gnaden schenken. Er zerreißt den Zettel nicht, er zerreißt das Testament nicht. Auch dann, wenn wir diesen Weg mal verlassen haben, hört er nicht auf, uns in Liebe nachzugehen und uns zu beschenken mit Vergebung und mit ewigem Leben. Das ist sein Geschenk an uns. Und wenn wir uns das durch den Kopf gehen lassen, wenn uns das dann schließlich ins Herz vordringt, dann werden wir auch bereit, dem anderen segnend zu begegnen. Es bleibt dabei, wir bilden durch den Glauben an Christus eine Wohngemeinschaft. Doch diese Wohngemeinschaft ist gefährdet. Wir könnten einerseits durch unser Verhalten den anderen aus der Wohngemeinschaft herausdrängen, wie es leider schon passiert ist, auch in unserer Gemeinde. Oder wir könnten durch eigenen Hochmut uns selbst aus dieser Wohngemeinschaft ausschließen. Vielleicht, ohne dass wir es merken, weil wir äußerlich noch dazugehören. Beides jedoch wäre äußerst tragisch. Darum lasst uns doch in dem Bewusstsein leben und die Wohngemeinschaft pflegen, dass wir eine Gemeinschaft von Sündern sind, die Gnade und Vergebung braucht und täglich von Gott geschenkt bekommt. Die aber dann auch gerne alles tut, was durch den Heiligen Geist in ihren Kräften steht, um diese Gemeinschaft zu erhalten. Und dazu gehört eben, dass wir allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig sind. Weder Böses mit Bösem noch Scheltwort mit Scheltwort vergelten, sondern vielmehr nach der Gesinnung unseres Namensgebers leben, unseres Herrn Jesus Christus, der allen in Liebe begegnet, selbst denjenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das baut Gemeinschaft und zerstört sie nicht. Und dazu stärke uns alle Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.